Hallo und herzlich willkommen von der Linzer Google aus der Raiffeisen Arena. Ich bin heute zu Gast beim LASK und freue mich heute mit dem neuen LASK-Sportdirektor Dino Buric sprechen zu dürfen. Hallo Dino.
Hallo, servus, herzlich willkommen.
Die wichtigste Frage zuerst, hast du eigentlich ein neues Büro bekommen oder nur ein neues Türschild?
Ich bin tatsächlich übersiedelt und habe auch ein neues Türschild, aber allzu viel hat sich jetzt nicht geändert.
Okay. Wie hast du dich eingelebt in deiner neuen Rolle als Sportdirektor?
Ganz gut. Ganz gut, natürlich, es sind ein paar Anrufe mehr. Es ist ein bisschen mehr Verantwortung natürlich auch, zu dem ich definitiv stehe. Aber die Aufgabengebiete sind gleich geblieben. Okay.
Wann läutet das erste Mal das Handy und wann das letzte Mal?
Es gibt keine Regel. Also es geht sehr früh los und endet auch sehr spät. Wir sind heutzutage in einem Transferfenster, das über Zeitzonen hinausgeht. Und da hat man vielleicht auch mal den Videocall mitten im Morgen, also zu früher Stunde, weil es nicht anders geht.
Wie viele ungelesene WhatsApp-Nachrichten hast du aktuell?
Sehr viel. Sehr viele und da bitte ich auch um Rücksicht, aber es geht sich halt einfach nicht mehr aus, dass man auf jede Nachricht antwortet. Man heutzutage ist einfach so, die Agenten, die Berater, die schicken ihre Nachrichten wahrscheinlich einmal schön an 50, 60 Leute und erwarten sich dann immer in kürzester Zeit irgendwie eine Rückmeldung. Das geht sich heutzutage dann nicht mehr aus.
Was konkret hat sich für dich geändert in den letzten Wochen?
Ja, vor allem die Verantwortung, Entscheidungen treffen. Also es stehen viele Entscheidungen an, viele Personalentscheidungen etc., ob im bestehenden Kader, ob jetzt, was wir abgeschlossen haben im Trainerteam und. Und da gilt es einfach, Entscheidungen zu treffen, dahinter zu stehen, klaren Weg vorgeben und einfach gut kommunizieren mit allen Beteiligten.
Mhm. Wir sind mitten in der Transferzeit. Mhm. Was macht denn am meisten Spaß eigentlich? Also jetzt wahrscheinlich nicht das WhatsApp-Nachrichten lesen, aber...
Am meisten Spaß macht natürlich in so einem Prozess eines Transfers steckt natürlich monatelange sehr viel Arbeit. Und zwar nicht von einzelnen Personen, sondern von dem ganzen Team im Hintergrund. Und am meisten Spaß macht's halt, wenn der Spieler dann da ist und auch performt. Wenn man ihn dann wirklich auf dem Platz unten sieht, er gute Leistungen bringt und, dann ist es irgendwie so eine Bestätigung für alle Beteiligten in dem Prozess. Und das ist wirklich so diese Freude, die man dann auch empfindet.
Was macht am wenigsten Spaß? Was nervt am meisten in diesem Prozess?
Ja, aktuell sind es natürlich einfach eine Vielzahl an Gesprächen und das ist Teil des Geschäfts. Man wird immer wieder sehr viel Zeit in gewisse Dinge stecken, die dann am Ende sich zerbrechen, die vielleicht dann unrealistisch sind oder wo man nicht immer mit ehrlichen Parteien auf der anderen Gegenseite zu tun hat. Aber das ist vollkommen normal in dem Geschäft und damit müssen wir auch leben.
Das heißt, du bist eigentlich ständig angelogen?
Permanent, ja. Nein, es gehört irgendwo dazu. Man braucht ein gewisses Gefühl für Menschen, mit wem man es auf der anderen Seite zu tun hat. Wie sehr man dann auch zu 100% offen sein kann mit einer gewissen Person. Und man muss einfach ein gewisses Gespür dafür entwickeln. Es ist im Fußball tatsächlich so, bis Dinge nicht unterschrieben sind, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, kann noch so vieles passieren im Zuge eines Transfers und da sind wir mittlerweile auch auf alles vorbereitet.
Abgesehen von der Menschenkenntnis, was macht einen guten Sportdirektor noch aus?
Ich glaube, er muss das große Ganze im Blick behalten. Der Verein steht immer über allem. Es geht darum, dass man gewisse Strukturen schafft, dass man sehr klar in der Kommunikation ist, untereinander zwischen den Abteilungen. Und dass es eine klare Rollenverteilung gibt. Ich muss nicht immer derjenige sein, der alles macht und der entscheidet. Für mich ist wichtig, dass die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie auch eine klare Verantwortung haben und tragen und dass sie auch wissen, dass sie in ihrem Bereich dafür zuständig sind. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wenn dann mal Probleme auftauchen oder Chaos entsteht, dass man auch klare Rollenverteilungen hat. Und weil so kann man sich viele Probleme ersparen und vor allem hausgemachten Probleme entgegenwirken.
Das ist was vielen Menschen eigentlich schwerfällt, zu delegieren, oder?
Vielleicht. Ich habe vollstes Vertrauen zu den Mitarbeitern, mit denen ich arbeite. Und auch da schauen wir, wie wir uns in dieser Scouting-Abteilung vielleicht noch einen Ticken weiter aufstellen können, dass wir gerade im Live-Scouting noch präsenter sind in den Stadien und noch mehr abdecken können und. Und es geht nur gemeinschaftlich. Wir haben nicht umsonst den Leitspruch überall gesehen, gemeinsam sind wir LASK. Und auch in der Abteilung ist es geht nur gemeinsam.
Wie groß ist die aktuell, die Scouting-Abteilung?
Ja, wir haben zwei Videoscouts. Ich habe einen sehr engen Mitarbeiter mit Valentin Grubeck Und da sind wir jetzt noch überlegen, ob wir gerade fürs Live-Scouting noch jemanden dazuziehen, der wirklich auch ein gutes internationales Netzwerk besitzt und da uns auch helfen kann.
Du hast einmal gesagt, du hast dich schon sehr früh eigentlich dafür entschieden, dass es in die Richtung Sportdirektor gehen soll. Wie bereitet man sich vor auf so einen Job im Laufe der Jahre?
Ja, ich habe natürlich bei meinem Vater gesehen, wie das Trainergeschäft ist. Und wusste irgendwo früh, okay, da zieht es mich nicht so, weil ich einfach mittel- und langfristig eher was aufbauen will. Hab dann bei einem Verein selber als Spieler gewirkt, beim SC Freiburg, der natürlich das Paradebeispiel für Konstanz ist. Mhm. Und aber auch dann bei der Admira, in der Akademieleitung erstmal, wo ich jahrelang im Nachwuchs dort tätig war, mir einen ganz guten Einblick in Nachwuchsfußball, Strukturen, Regulative in Österreich verschaffen konnte, aber dann auch eingebunden wurde immer mehr bei den Abwicklungen der Transfers bei den Profis dort. Und so konnte ich halt einfach so Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung übernehmen und meine Erfahrungen machen, bis ich dann letztlich auch zum LASK gekommen bin.
Hast du Fußballmanager gespielt früher?
Ich glaube, jeder von uns. Ich glaube, jeder von uns und jede freie Minute wahrscheinlich irgendwo am Laptop oder im Zug oder wo auch immer dann man unterwegs war. Ja, es hat natürlich Suchtpotenzial und ja, das sieht man ja auch. Jeder ist irgendwo, es ist der größte Sport der Welt. Jeder ist sehr leidenschaftlich dabei und heutzutage gibt es ja diverse Scouting-Plattformen, Portale, ob auf Instagram und, wo natürlich jeder irgendwo einen Fuß in diesen Bereich reinkommen will.
Der LASK hat in der Vorsaison 43 Spieler eingesetzt. Das war ein Bundesliga-Rekord. Wahrscheinlich keiner, auf den ihr übermäßig stolz seid, oder?
Ja, ich glaube, wir müssen uns mehr fokussieren, dass wir schaffen, dass die Debütanten wie ein Kibo Sissé, dass sie sich dann auch langfristig, mittelfristig bei uns durchsetzen und dass wir nicht Schnellschüsse haben, dass Spieler dann ihr Debüt feiern, ein, zwei Spiele bei uns verbringen und dann wieder irgendwo bei den Amateuren landen und nicht mal Teil des Trainingskaders bei den Profis sind. Und da müssen wir einfach besser werden in der Hinsicht und einfach schauen, dass wir die Jungs langsam heranführen, zum richtigen Zeitpunkt dann auch die Minuten geben und sie nicht verheizen. Weil das ist dann immer wieder, junge Spieler werden immer wieder ihre Oszillationen und Höhen und Tiefen haben, nach oben und nach unten. Da muss man einfach zu ihnen stehen. Die Phasen werden kommen, auch bei einem Kéba Sissé oder auch einem Emmanuel Michael, den wir hochgezogen haben zu den Profis und der sich sehr, sehr gut entwickelt. Und da müssen wir einfach mehr auf die Jungs aufpassen.
Fangen wir mal ganz unten an, weil da geht ja der Weg des LASK-Spielers los in der Akademie. Wie zufrieden seid ihr mit der Arbeit und auch mit dem Output der Akademie?
Wenn wir über die Arbeit sprechen, natürlich gab es viele, viele Wechsel auf leitender Position. Es ist dann nicht einfach, dass wir eine gewisse Konstanz reinbringen oder einen roten Faden in die Akademie bekommen, wenn so viele Wechsel oder so eine hohe Fluktuation in diesem Bereich entsteht über Jahre. Das ist uns durchaus bewusst und genauso wie auch auf der Trainerposition oben wollen wir auch da eine gewisse Konstanz jetzt mal reinbringen. Weil das ist ein Zyklus, da brauchst du jahrelange Arbeit, bis du mal gewisse Ergebnisse siehst. Und wenn wir über einen Output sprechen, uns ist bewusst, dass jetzt beispielsweise aus der eigenen Akademie vielleicht nicht so viele Spieler den Sprung nach oben geschafft haben. Aber andererseits muss man auch sagen, es gibt viele Torhüter. Und wir sind, was die Torhüter betrifft, in sämtlichen U-Nationalteams vertreten. Und da haben wir jetzt eben mit Lukas Jungwirth und Tobi Laval zwei super Beispiele bei den Profis. Auch ein Nicolas Polster hat über uns den Sprung dann in die Bundesliga geschafft. Deswegen, da wird sehr gute Arbeit geleistet in diesem Bereich.
Was wollt ihr anders machen in der Akademie, damit es nicht nur Tormänner sind, sondern eben auch wieder der ein oder andere Feldspieler so weit ist, dass der dann direkt den Weg raufschafft zu euch?
Ja, man muss natürlich. Ich glaube, ein erster Schritt wurde gemacht, indem man die Infrastruktur jetzt seit einem Jahr da auch mit dem Fürst Alpine Center da angepasst hat. Die Jungs finden sensationelle Bedingungen vor mit den Gegebenheiten dort. Und natürlich, wie ich schon erwähnt habe, weniger Fluktuation vom Personal. Man muss auch irgendwo schaffen, gute Trainer hier in Oberösterreich zu halten, in der Akademie, was auch nicht einfach ist. Und da muss der primäre Fokus liegen, dass wir es dann auch einfach über Jahre hinweg schaffen, wieder den einen oder anderen Spieler mehr an die Kampfmannschaft heranzuführen.
Der Zwischenschritt sind dann die LASK Juniors.
Genau.
Ist die Regionalliga Mitte die richtige Plattform?
Ich muss sagen, für viele unserer Spieler, die aus der U18 kommen, ist es genau die richtige Plattform und keine schlechte Plattform, weil es trotzdem Herrenfußball ist und sie sich an gewisse Dinge gewöhnen müssen in diesem Bereich. Natürlich, es ist kein Muss, aber natürlich schauen wir auch Richtung zweite Liga, weil es einfach nochmal eine bessere Plattform ist für und attraktiver für gewisse andere Spieler, die man eventuell holen möchte. Und wir haben jetzt einen internationalen Weg eingeschlagen, auch bei den Amateuren, wo wir immer wieder Spieler haben, die wirklich sehr interessant sind. Und wie gesagt, jetzt auch einige gute Beispiele wie Keba Sissé oder Emmanuel Michael, die auch debütiert haben bei den Profis, die fixer Bestandteil der Profis sind und die es wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht haben.
Mhm. Du hast die Einsatzminuten von jungen Spielern angesprochen. Mhm. Wenn man sich die Pflichtspiel-Einsatzminuten in der abgelaufenen Saison anschaut, ist der erste Spieler unter 23, Christoph Danek, auf Rang 17. Das ist wahrscheinlich nicht ganz das, wo er hin wollte.
Klar, wir haben jetzt, sage ich mal, die komfortable Situation, dass natürlich einige Verträge ausgelaufen sind. Das waren auch einige Spieler, die schon in einem gewissen fortgeschrittenen Alter sind. Und wir können jetzt irgendwo auch natürlich einen Umbruch dann auch einleiten. Natürlich wollen wir jünger werden. Wir müssen aber trotzdem auch aufpassen, auf welchen Positionen und zu welchem Ausmaß. Wir werden sicherlich versuchen, den Kader zu verjüngen. Aber wir wissen auch, man muss sich den ganzen finanziellen Rahmenbedingungen auch immer anpassen. Junge Spieler, die großes Marktwertpotenzial haben, die schon in Europa sind, die kosten sehr viel Geld. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch ein Mix sein, weil wir werden trotzdem auch den einen oder anderen Spieler haben, der noch in gutem Alter ist, der uns vielleicht auch dann irgendwie sofort weiterhelfen kann, weil es braucht eine gewisse Basis, an denen sich die Jungen, die Keba Sissés und Michaels und so weiter führen können und sie brauchen eine gewisse Stabilität.
Es gibt einige Verantwortliche anderer Clubs, die das Liga-Format in der Hinsicht ein bisschen beklagen, weil es nicht wirklich Spiele gibt, wo man jetzt bedenkenlose junge Spieler einsetzen kann, wo das Ergebnis mehr oder weniger egal ist. Also es gibt ja kein Mittelfeld mehr in der Liga, oder?
Stimmt, natürlich. Durch das Liga-Format gibt es mehrere Entscheidungen, wie jetzt ein oberes, unteres Playoff und mehr Drucksituationen, die vielleicht die handelnden Vereine zu Entscheidungen zwingen. Letztendlich haben aber auch wir Vereine vor einigen Jahren dafür gestimmt, dass das Liga-Format geändert wird. Also müssen wir die Entscheidung jetzt dann auch tragen. Mit den Pros und Kontras, die es natürlich mit sich bringt.
Mhm. Welchen Einfluss auf das Sportbudget hat der Umstand, dass ihr keinen internationalen Startplatz erreicht habt?
Es ist tatsächlich so, dass wir mit Europa nie fix im Budget planen. Dank unserer Partner und Sponsoren haben wir wirklich eine solide und eine gesunde Basis jedes Jahr, dass wir als Verein sehr gut funktionieren können. Natürlich ist es schön, wenn wir in Europa spielen und es ist auch unsere Ambition und unser Maßstab. Aber wir stehen auf sehr gesunden Beinen, auch wenn kein Europa erreicht wird, weil wir Europa auch die letzten 6 Jahre nie fix im Budget hatten.
Okay. Du hast vorher Kasper Jürgensen angesprochen. 25 Jahre Rechtsverteidiger, nehme ich an, einmal eingeplant, kommt aus Aalborg, ist ein Mentalitätsspieler.
Absolut.
Ist das was euch gefehlt hat?
Wir hatten einige, vielleicht hat es vielleicht noch den einen oder anderen mehr gebraucht. Mit Kasper, wie du sagst, bekommen wir einfach einen Spieler, der sich, du merkst es ja früh in den Gesprächen, der brennt sofort auf die Aufgabe. Dem hat das ganze Projekt sofort gefallen, du merkst es dann auch in den Gesprächen. Du merkst es dann auch in seiner Spielweise. Das ist einer, der die rechte Seite da wirklich beackert und viele Wiederholungen hat, der wirklich durch seine Physis besticht. Und es ist nicht der schlechteste Außenverteidiger zu haben, der knapp an die 1,90 ist. Und weil er dir einfach auch gerade bei offensiven, defensiven Standards noch viele Optionen gibt.
Mhm. Gerade Außenverteidiger ist in Österreich ja eine schwierige Position, oder? Es gibt kaum österreichische Außenverteidiger, die jetzt bei Spitzenclubs reüssieren könnten.
Ja, absolut. Ich meine, es gibt schon ein paar. Wir waren auch immer mal wieder, kann ich ja jetzt auch in der Runde sagen, an Spielern wie Veratschnik oder so interessiert. Und wir haben immer einen Blick für die österreichischen Spieler. Nur ist es dann trotzdem für uns als Verein schwierig, wenn der Lockruf aus der Bundesliga kommt oder von deutlich zahlungskräftigeren Vereinen, dann dass auch solche Spieler in Österreich bleiben. Ich glaube, wir haben damals eher auch versucht zu zeigen, okay, dass nochmal ein Zwischenschritt, bevor es in die Bundesliga geht, ganz gut wäre. Aber im Endeffekt hat der Spieler sich anders entschieden. Wir haben die österreichischen Spieler auf dem Schirm und es gibt auch genügend gute österreichische Spieler. Nur ist es dann immer auch eine Frage des Preises.
Der Kader hat zumindest von außen in der Vorsaison ein bisschen den Ruf gehabt, charakterlich schwierig zu sein, viel Grüppchenbildung. Wie hast du das von innen erlebt?
Gar nicht, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, gerade wenn wir die letzten Runden sehen, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, wie Spieler, wie um Beispiele zu nennen, wie Branko Jovicic, ein Smolcic oder Ljubic, die wussten, die Verträge laufen aus. Ein Smolcic geht zurück zu Frankfurt, der die letzten Wochen mit vielen Problemen im Adduktorenbereich durchgezogen hat und trotzdem alles für diesen Verein bis zuletzt gegeben hat. Dann stellt sich für mich da keine Charakterfrage. Und warum auch immer wir es in der letzten Saison nicht geschafft haben, konstanter zu sein und unsere PS auf den Platz zu bringen. Aber die Charakterfrage möchte ich bei dieser Mannschaft auf keinen Fall stellen, weil wir haben gute Charaktere da drin und die auch die letzten Jahre in den entscheidenden Momenten immer wieder da sein und vieles auch für den Verein geleistet haben.
Wie erklärst du dir, dass dieser Eindruck trotzdem entstanden ist?
Ja, es ist schwierig immer. Natürlich durch die Medien und da wird natürlich immer sehr viel transportiert, viele Unwahrheiten. Wir können nicht jedes Gerücht und jede Unwahrheit dann immer dementieren, weil dann würden wir fast gar nichts anderes mehr machen. Aber ich kann einfach an der Stelle nochmal betonen, dass die Mannschaft, die wir hier vorgefunden haben, auch letztes Jahr charakterlich sehr in Ordnung ist und dass sehr, sehr viel mehr möglich gewesen wäre mit der Mannschaft, weil wir haben es dann auch die letzten Runden gesehen, zu was die Mannschaft ja tatsächlich imstande ist zu spielen. Und natürlich beschäftigen wir uns dann auch intern damit, warum und weshalb das nicht der Fall war.
Wenn man einen neuen Spieler verpflichtet, was er fußballerisch drauf hat, kann man ja relativ schnell einmal eruieren. Wie stellt man fest, was das für ein Typ Mensch ist?
Es geht nur über die Einzelgespräche. Es wird heutzutage nicht einfacher, weil die Jungs einfach auch gut vorbereitet sind, ungefähr wissen, was man hören will und und. Natürlich, wenn es schnell gehen muss, hat man gewisse Videocalls, aber es gibt trotzdem nichts über ein persönliches Gespräch, wenn man face-to-face mit dem Spieler sitzt und da einfach erste Eindrücke gewinnt. Es sind dann oftmals die Kleinigkeiten. Und ich sage es auch immer wieder. Man sieht den wahren Charakter eines Spielers häufig am Platz. Wenn gewisse Schiedsrichterentscheidungen passieren und, dann kannst du deinen wahren Charakter nicht verstecken. Dann siehst du, wie einer auf solche Entscheidungen, auf negative Momente oder Entscheidungen reagiert. Und dann zeigt sich auch der wahre Charakter meistens von einem Spieler.
Ihr verpflichtet recht viele internationale Spieler. Das heißt, ihr führt ja eigentlich diese Einzelgespräche oftmals nicht in der Muttersprache des Spielers, oder? Hat das einen Einfluss darauf?
Ich glaube nicht. Also zumindest für mich nicht. Ich habe jetzt auch selber ein Wirtschaftsstudium dann auf Englisch abgeschlossen und meinen Bachelor und Master in Wirtschaft auch auf Englisch. Deswegen fühle ich mich da sehr wohl. Wir sind natürlich ein Verein, der sehr international orientiert ist. Und ich glaube, an den letzten Transfers hat man es auch beim LASK gesehen, dass natürlich gerade die Spieler, gerade die ausländischen Spieler sehr gefragt sind, gewisse Profile am internationalen Markt. Das belegen auch die Ablösesummen des LASK der letzten 3, 4 Jahre. Und deswegen, ich glaube, der LASK war mit Red Bull Salzburg einer der ersten Vereine, der Stichwort Österreicher Topf gesagt hat, okay, nicht um jeden Preis. Und dann sind noch einige weitere dazugekommen.
Wie schwierig ist es, diese Spieler zu integrieren? Du sagst, teilweise sind die das erste Mal in Europa. Ihr habt eine Mannschaft, die aus aller Herren Länder zusammengewürfelt ist. Was tut ihr, um diese Spieler dann, um diesen Haufen Spieler zu einer Mannschaft zu formen?
Ja, natürlich, du musst viel mit den Jungs reden. Du musst viel, viel mit denen reden und natürlich ist es dann auch gut, wenn du mehr abdeckst als zum Beispiel nur Deutsch und Englisch. Englisch ist irgendwo für uns die Basis. Wir haben einfach die Erfahrung die letzten Jahre gemerkt, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler in den 1,5, 2 Jahren, die er bei uns verbringt, ein gutes Deutsch lernt, doch sehr überschaubar ist. Und dann haben wir für uns dann auch entschieden, es ist vielleicht auch für den Spieler und seine weitere Karriere vielleicht auch einfach wichtiger, dass wir ihm sehr, sehr gutes Englisch beibringen. Und das macht es dann auch einfacher in der alltäglichen Kommunikation mit den Jungs. Das ist irgendwo mal die Basis. Und natürlich geht's um viele Kleinigkeiten, wo man die Jungs dann gerade zu Beginn, auch gerade dann, wenn sie zu uns in die zweite Mannschaft kommen, sie alltäglich zu unterstützen. Wir haben dort und wollen uns da auch noch mal im Player-Care-Bereich noch noch breiter aufstellen im Integrationsbereich, dass sie trotzdem einfach immer einen fixen Ansprechpartner haben, der fast zu jeder Zeit für sie erreichbar ist und der ihnen einfach bei den so alltäglichen Kleinigkeiten einfach hilft, weil es unglaublich wichtig ist. Wir können von einem Jungen, der aus irgendwo Asien, Afrika oder wo auch immer kommt, nicht sagen, hier, jetzt hast du hier ein Apartment und trainierst dann mit uns mit und viel Glück. Das wird nicht funktionieren. Also da muss man sich wirklich sehr um die Jungs kümmern und deswegen schauen wir auch, dass die Anzahl der Jungs, die auch gerade da bei den Amateuren andockt, dass wir die gut betreuen können, weil das ist der ausschlaggebend.
Wie schmal ist da der Grat, den Spielern trotzdem nicht irgendwie jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, sondern sie dennoch zu eigenständigen Menschen zu erziehen? Das sind ja sehr, sehr junge Menschen in der
Welt. Absolut, aber ich glaube, das Problem haben wir allgemein im Fußball. Ich glaube, Fußballer leben in einer Art Blase, wo um alles sich gekümmert wird, wo jeder Snack und jedes Mittagessen von der Uhrzeit her vorgegeben wird und sie fast nur noch stringent irgendwelche Pläne verfolgen. Ich glaube, da reden wir eher von einem allgemeinen Problem, was im Fußball heutzutage sehr vertreten ist.
Mhm. Wofür steht der LASK aktuell auf dem Rasen?
Wir wollen für einen modernen, aggressiven, attraktiven Fußball stehen. Wir wollen einfach wieder mehr ein bisschen diese Last-DNA der vergangenen Jahre, diese Intensität auf den Platz bringen. Wir wollen hochpressen, aber gemeinsam als Mannschaft, koordinierter. Nicht immer dann vereinzelt und. Es wird auch immer wieder Phasen geben, wo wir uns dann auch mannschaftlich vielleicht mal zurückziehen müssen, wo wir ein bisschen leiden müssen. Aber als Einheit. Und das merkt man dann auch in den Gesprächen mit dem Trainer. Er ist sehr leidenschaftlich und das wollen wir dann irgendwo auch auf die Mannschaft übertragen und dann im letzten Schritt auch auf die Fans. Die Fans sollen eine Mannschaft auf dem Platz sehen, mit der sie sich identifizieren können und wo sie sagen, okay, da gehe ich gerne ins Stadion und schaue mir die Spiele an.
Du hast Neo-Trainer Joao Sacramento schon angesprochen. Warum seid ihr überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist?
Gerade weil ich das Gefühl habe, er brennt für die Aufgabe. Also sämtliche Gespräche mit ihm waren so, er ist sehr vorbereitet. Also abseits der fachlichen Kompetenz und seiner Stationen auf höchstem Niveau, wo er schon gearbeitet hat und viel Erfahrung gesammelt hat, bringt er eine gewisse soziale Kompetenz mit. In den Gesprächen spürt man das einfach und ihm ist Menschenführung unglaublich wichtig, ihm ist der Draht zu den Spielern unglaublich wichtig und er möchte da einfach etwas übertragen auf die Jungs. Ich glaube, er ist wirklich jemand, der Dinge sehr gut vermitteln kann, so dass die Spieler auch verstehen. Nicht nur dadurch, dass er ein Sprachtalent ist, sondern einfach auch, weil er sehr einfach, prägnant und sehr klar in seinen Ideen ist. Und ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein, gerade im Umgang mit der Mannschaft.
Ist nichtsdestoweniger ein gewisses Risiko dabei, weil es sein erster Job als Cheftrainer ist?
Kann man so sehen, aber ich glaube, selbst wenn wir jetzt einen erfahrenen Trainer hier gehabt hätten, gibt es nie die Garantie, dass wir nächstes Jahr eine erfolgreiche Saison spielen. Joao ist sehr, sehr lange im Fußball, hat sehr, sehr viel internationale Erfahrung gesammelt, internationale Erfahrung auf einer Ebene, die vielleicht manche nie haben werden. Und er hat sich schon sehr, sehr lange, kann ich auch hier jetzt sagen, mit dem LASK beschäftigt, weil der erste Kontakt mit ihm ist schon letzten Sommer entstanden, wo er absolut einer der Favoriten war. Natürlich hat es dann Thomas Darasch in dieser entscheidenden Phase gut gemacht, hat den dritten Platz gesichert und dann hat man sich für die interne Lösung entschieden. Aber seither hat er sich sehr intensiv auch immer wieder mit dem LASK beschäftigt. Der Kontakt ist nie wirklich abgerissen. Und Er hat einen sehr guten Überblick auch vom aktuellen Kader, was dem Kader vielleicht dann auch fehlt und wie wir die neue Saison dann auch angehen wollen.
Was fehlt dem Kader?
Ich wusste, das sagst du jetzt. da wollen wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit drüber sprechen, weil wir da jetzt keinen Nutzen sehen. Aber wir wissen schon sehr ganz genau, auf welchen Positionen wir uns verbessern müssen, wo wir eine bessere Konkurrenz und Spieler brauchen, die uns besser machen, uns in der Breite besser aufstellen. Wir haben ein klares Anforderungsprofil. Also, und sind natürlich mit einigen Spielern jetzt schon in Kontakt.
Du bist seit 3,5 Jahren beim LASK, hast in der Zeit mehr als eine Handvoll Trainer kommen und gehen sehen. Wie groß ist die Sehnsucht danach, dass jetzt da endlich einmal Konstanz einkehrt?
Ja, riesig. Wir alle wünschen uns Konstanz auf dieser Position. Und deswegen haben wir uns auch bei dieser Entscheidung jetzt, wir alle gemeinsam wirklich bewusst Zeit genommen, viele, viele Gespräche geführt, sehr ins Detail gegangen, viele Dinge von vornherein abgesprochen, um da eine richtige Entscheidung zu treffen. man hat nie eine Sicherheit und wir können jetzt irgendwelche Dinge erzählen. Letztendlich können wir es nur tagtäglich leben und die Leute, die Fans auch vom Gegenteil dann überzeugen, dass wir es wirklich ernst meinen mit der Kontinuität auf der Position. Und aber das Trainergeschäft, das Fußballgeschäft ist schnelllebig. Ich glaube, letztens wieder eine Studie gesehen. Ich glaube, 75% aller Trainer sind weniger als ein Jahr bei einem Verein. Deswegen, das ist jetzt nicht etwas, was es nur beim LASK gibt, sondern das ist ein Trend, der allgemein im Fußballgeschäft ist.
Eben, es ist ja kein LASK-Spezifikum.
Genau.
Warum, hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Ich meine, jeder Verantwortliche im Fußball weiß ja, dass es relativ zwecklos ist, jährlich den Trainer zu wechseln. Dennoch machen es alle.
Ja, absolut, ja. Weil man vielleicht manchmal dann der Meinung ist, dass die Mannschaft vielleicht nicht mehr erreicht wird, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Da gibt es ja diverse Gründe. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Aber für uns wird auch wichtig sein, wenn wir als Verein uns mittel- und langfristig entwickeln wollen, dann wird die Konstanz auf dieser wichtigen Person einfach ausschlaggebend sein. Weil man muss dann einfach auch, man hat viele gute Beispiele, wenn man da Konstanz hat und einfach einen guten Draht zwischen Sportdirektor und Trainer hat, dann kann man in zwei, drei Transferperioden schon den Kader ein gewisses Gesicht geben, zu dem man dann auch zu 100% steht und eine Mannschaft dann auch weiterentwickelt.
Wie sieht der Prozess aus, wenn es um die Zielsetzung für die kommende Saison geht?
Es ist so, wir wissen alle um den Druck beim LASK, um den Stellenwert dieses Vereins und damit muss man einfach beim LASK klarkommen. Wir waren jetzt die letzten 6 Jahre 5-mal international dabei. Ich glaube, das ist kein Selbstverständnis. Und die letzten 2 Saisonen auch in den Top 3 abgeschlossen. Der LASK will langfristig, mittelfristig immer international dabei sein. Das muss absolut das Ziel dieses Vereins sein. Und aber ich habe das auch ein paar Mal schon betont, es ist wichtig, dass wir das auf eine gesunde wirtschaftliche Art und Weise erreichen, dass wir da keine verrückten Dinge machen, jetzt kurzfristig, nur um gewisse Dinge zu erreichen, sondern das große Ganze, der Verein muss immer im Mittelpunkt stehen. Und natürlich, wir wollen wieder nach Europa. Das ist das übergeordnete Ziel. Aber wir haben viel, viel Arbeit vor uns, weil die Konkurrenz schläft nicht.
Lang- und mittelfristig heißt aber dennoch, kommende Saison ist Europacup-Startplatz das Ziel, oder?
Wir haben in Österreich die komfortable Situation, dass irgendwo fast die halbe Liga um Europa spielt, in der 12er-Liga. Deswegen muss man auch da, wir haben ja auch dieses Jahr um Europa gespielt, trotz der aktuellen Konstellation. Deswegen, ja, wir wollen nächstes Jahr auch um die internationalen Plätze spielen.
Mhm. Zu 2 Personalien will ich noch ganz kurz sprechen mit dir. Mohamed Sanogo, den habt ihr im Winter von der Wiener geholt. Warum ist der im Frühjahr nicht so richtig angekommen?
Ja, bei Momo muss man einfach sagen, es war ja auch so ein bisschen ein gewisser Vorgriff auf den Sommer. Wir wussten, dass der Junge einfach eine gewisse Adaptions- und Integrationsphase braucht, obwohl er natürlich schon in Österreich war und in der 2. Liga absolut einer der Schlüsselspieler bei der Wiener war. Aber er findet halt einfach auch auf seiner Position mit Ivan Ljubic, der sehr gut war in der Rückrunde, mit Sascha Horvat, absolut einer der Top-Spieler der Bundesliga auf der Position und mit Ismaila Koulibaly, der es sehr gut gemacht hat und im Winter zu uns gestoßen sind, natürlich auch ordentlich Konkurrenz vor. Und deswegen, dem Jungen muss man Zeit geben. Wichtig wird für den Jungen sein, er macht jetzt auf jeden Fall mal die Vorbereitung mit uns mit. Der Trainer soll sich nochmal ein genaues Bild von ihm machen und dann werden wir gemeinsam auch für den Jungen entscheiden, was das Wichtigste ist, weil wichtig wird sein, dass er auf seine Minuten kommt. Junge Spieler brauchen ihre Minuten und dann werden wir im Laufe der Vorbereitung dann auch was seine Personalie dann auch entscheiden, was am sinnvollsten ist für ihn, weil er braucht die Spiele.
Zweiter Name, ihr habt im letzten Sommer mit Jerome Boateng einen sehr großen Namen geholt. Hat sich der Transfer ausgezahlt?
Ja, wenn man jetzt im Nachhinein betrachtet, dann hat sich der Transfer nicht das gezeigt, was man sich erwartet hat. Weil die Minuten waren doch sehr überschaubar. Jerome hatte immer wieder seine Wehwehchen und seine Probleme, die ihn zurückgeworfen haben, dann im Training. Und leider hat er uns nicht die gewisse Stabilität da hinten auch dann mit dem Ausfall von Andres Andrade bringen können, die man sich in dem Moment vielleicht erwartet hätte. Deswegen muss man einfach auch ganz ehrlich sagen, dass bislang das nicht aufgegangen ist.
Ihr plant es aber für die kommende Saison mit?
Ich will mich jetzt zu einzelnen Personen nicht jetzt äußern, was die kommende Saison betrifft. Wir sind mit sehr vielen Jungs im Austausch und Fakt wird aber auch sein, wir wollen mit Spielern arbeiten, die hier sein wollen, die zu 100% mit dem Kopf beim LASK sind und die hungrig sind und die Ziele mit uns haben. Und wenn irgendwer unzufrieden ist und, dann wird man sich zusammensetzen und auch Lösungen finden.
Das heißt, das ist der ein oder andere unzufrieden?
Es gibt immer unzufriedene Spieler. Es ist immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, dann sieht jeder nochmal seine Chance. Aber im Laufe der Vorbereitung wird sicherlich wieder den einen oder anderen geben, der nach mehr Spielzeit strebt, der vielleicht auch nach einer Veränderung strebt und. Und dann wird man sich unterhalten.
Abschließende Frage, bist du ein Deadline Day Fan?
Nein, absolut nicht. Und natürlich würden wir schon zu Vorbereitungsstart natürlich am liebsten den kompletten Kader schon fix haben, dass der Trainer alles vorfindet und ans Eingemachte gehen kann. Aber Fakt ist, wir müssen uns auch an gewisse Rahmenbedingungen halten. Und gewisse Spieler sind beim Nationalteam, gewisse Spieler sind bei der Club-WM oder wo auch immer oder auch erst jetzt so wirklich im Urlaub. Und deswegen muss man einfach Geduld haben. Wir wollen schauen, dass wir nächstes Jahr einen kompakteren Kader haben. Und da wollen wir auf jeden Fall versuchen, Spieler zu holen, die uns weiterhelfen und nicht mehr zu oft daneben liegen.
Nicht mehr zu oft daneben liegen ist ein hehres Ziel, aber ist wahrscheinlich auch schwieriger.
Ist überall so. Ich glaube, kein Verein hat eine Trefferquote, wo alles sitzt. Und man muss. Es spielen immer so viele Faktoren eine Rolle. Ich bringe immer gerne das Beispiel von Kulouris. Kulu war ein überragender Charakter. Kulu hat definitiv Torjägerqualitäten. Aber wer hätte gedacht, dass Marin Ljubicic so einschlägt? Obwohl wir Kulouris als Einserstürmer geholt haben. Und Kulu zeigt jetzt, dass er ein sensationeller Stürmer ist, weil er in Polen über 20 Tore geschossen hat. Sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr ist ein sehr gefragter Mann. Und dann sieht man halt einfach wieder, die Scouting-Abteilung hat gute Arbeit geleistet, weil wir haben einen guten Spieler gesehen. Aber es gibt dann immer wieder sehr, sehr viele Faktoren, warum es bei einem Verein dann funktioniert und bei einem anderen noch nicht.
Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Glück, dass das in dem Sommer klappt.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Gerne.
Das war unser Interview aus Linz mit Dino Buric.